Hallo und herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach Podcast. Hier erhalten Sie alles Wissenswerte rund um die Personaldienstleistungsbranche. Ich heiße Patrick Rhein und heute spreche ich mit Sebastian Steinkönig, Bereichsleiter Software und Managed Services von 11A HR VMS über das Thema Personaldienstleistungen steuern. Hallo Sebastian.
Hallo Patrick, grüß dich.
Vielen Dank, dass du dir heute schon die Zeit genommen hast. Schon für das Vorgespräch, das liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war schon sehr angenehm, aber halt auch sehr privat. Das können wir jetzt schon mal hier ein Stück weit abhaken. Wir werden uns halt schon eher auf das Thema jetzt fokussieren, denke ich mal, oder?
Ja, absolut. Also wie gesagt, sonst bräuchten wir auch eine andere Überschrift, denke ich.
Ja, genau, definitiv. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber unseren Zuhörern und Zuschauerinnen, die sind halt eigentlich schon gewohnt, dass wir am Anfang ein bisschen was über unseren Gast kennenlernen möchten und das auch gerne dann direkt, auch dann in dem Fall von dir. Nimm uns doch bitte mal mit auf deinen Karriereweg.
Jawohl. Ja, wie bei, ja, bei vielen wahrscheinlich, hatte ein bisschen was mit Zufall initial zu tun. und zwar, ja, ganz... ja, wie gesagt, ganz, ganz zufällig auf eine Anzeige hier von einem Mannheimer Unternehmen gestoßen, die eigentlich ein duales Studium angeboten haben, für das ich mich dann beworben habe im Bereich Marketing ursprünglich, schon auch Dienstleistungsmarketing. Und als ich dann im Unternehmen angekommen war und Vorstellungsgespräche positiv hinter mich gebracht habe, wurde mir aber ein neuer Ausbildungsberuf nahegebracht.
Schreiner.
und zwar der Personaldienstleistungskaufmann. Also er wurde 2008 eingeführt und das war auch genau das Jahr, in dem ich auf Ausbildungssuche war. Und ja, so kam es eben, dass ich zum ersten Jahrgang dieses Ausbildungsberufes gehöre und das dann eben in dem Unternehmen die Ausbildung absolviert habe. Und seitdem, ja, in der Personaldienstleistungsbranche in irgendeiner Weise hängen geblieben. Das geht auch ganz vielen so, die in der Zeitarbeit der Personaldienstleistung unterwegs sind, ne? Entweder man ist recht schnell wieder draußen oder man bleibt, für immer, klingt jetzt ein bisschen hart, aber ganz oft ist es ja so. Tatsächlich ist es bei mir die zweite Variante, zumindest bis dato geblieben, seit gut 14 Jahren jetzt dann auch schon. Habe die Ausbildung am Standort Mannheim, teils in Frankfurt in der Niederlassung absolviert, also ganz klassisch operatives Geschäft, kaufmännische Berufe vermittelt, gewerblich-technische Berufe vermittelt. Bin dann direkt oder fast noch während der Ausbildung nach Düsseldorf, habe dort fürs Unternehmen eine neue Niederlassung aufgebaut. Das waren gute 5 Jahre, sehr schöne 5 Jahre in Düsseldorf. Ja. Und bis ich dann den Standort an ein Team übergeben konnte, was ich dann vor Ort aufgebaut habe und mich dann 2015, 2016, so um den Jahreswechsel wieder Richtung Mannheim an unseren Hauptsitz ins Management orientiert habe und dann auch schon parallel angefangen habe, gruppenintern, sagen wir es mal so, das neue Unternehmen, eben 11A aufzubauen mich mit dem Thema Softwareentwicklung, Softwaregestaltung ganz viel auch zu beschäftigen und eben alles, was wir in der Praxis so gelernt haben, vor allem aus dem, was umständlich und schief läuft und analog läuft und das Ganze eben mit unserem Fach-Know-how zu digitalisieren und daraus eben ja ein eigenes Unternehmen, eine eigene Marke aufzubauen, mit der wir jetzt seit ein paar Jahren doch erfolgreich unterwegs sind. Und genau, das ist im Moment so die Rolle. Wir haben hier ganz viele Entwickler eingestellt, wir haben viele Projektmanager, die so gut wie alle auch aus der Praxis kommen und also aus der operativen Zeitarbeits- oder Personaldienstleistungspraxis. Und es ist eine ganz spannende Zeit im Moment und das ist meine Rolle jetzt aktuell, eben dieses Team und die Marke 11A weiter voranzubringen.
Okay, ich hatte ja schon das Glück, euer VMS-Tool schon mal kennenzulernen. Das ist schon, glaube ich, ein Jahr, schon ein bisschen was her, aber ich habe das dann doch vor Augen. Und man konnte halt schon definitiv sehen, dass da Personaldienstleistungs-Know-how hintersteckt, wenn ich diese Beurteilung erwähnen darf. Jetzt vielleicht aber für den geneigten Zuhörer, für die geneigte Zuschauerin. Wir sprechen über 11a, einmal als Personaldienstleister glaube ich ja nicht, weil ich glaube, 11a, HR VMS ist ja ein eigenes Unternehmen und das ist ja losgelöst von der Personaldienstleistung, richtig?
Ja, ja, total. Also wir haben keine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Wir haben da im Prinzip mit dem Kerngeschäft dahingehend nichts zu tun. Wir sind wirklich für MSP-Dienstleistungen sowohl zuständig und eben auch im Bereich Software as a Service, wo wir unser VMS dann entweder an Personaldienstleister, die damit ihre Master-Vendor-Kunden beispielsweise steuern oder eben direkt an die Kundenbetriebe, an die Entleiher, eben in Form von Software as a Service dann zur Verfügung stellen.
Jetzt haben wir schon viele Begriffe genannt und ich, also wir beide und viele unserer Zuschauer und Zuhörerinnen werden wissen, was das bedeutet, aber ich fände es jetzt schade, wenn wir den einen oder anderen oder die ein oder andere jetzt verlieren sollten oder halt jetzt kurz mal googeln müssen. Mhm. Wollen wir vielleicht mal erstmal über den Begriff VMS sprechen? Ja, das steht ja für Vendor Management System, aber vielleicht du als Fachmann, was kann ich mir aus der Personaldienstleistungssicht und vielleicht mit der Auftraggeber-Sicht darunter vorstellen?
Genau, also es wäre ja übersetzt das Lieferantenmanagementsystem, das Vendor-Management-System. Das gibt es in anderen Bereichen, ich sage jetzt mal klassisch in Warengruppen, ist das nichts Neues. Das heißt, die meisten Unternehmen oder gerade größere Unternehmen haben eben, um ihren Einkauf, ihren Rohstofffluss irgendwie zu managen, bestimmte Systeme, das können Katalogsysteme sein, wo Lieferanten im Prinzip durch den Einkauf vorqualifiziert werden, also sprich Rahmenverträge geschlossen werden, Konditionen vereinbart werden und diese Lieferanten finden sich dann in diesem System wieder, sodass dann aus der operativen auch, sag ich mal, in einem gewissen Rahmen frei eingekauft werden kann. Und im Prinzip, oder zumindest ist es ein Teil des Prinzips, ist es eben dann unsererseits eben so auf die Personaldienstleistungs-, auf die Zeitarbeitsbranche gemünzt. Bedeutet, wir managen hier auch alle Dienstleister eines Kundenbetriebs. Wir managen alle Prozesse, die die Arbeitnehmerüberlassung ebenso mitbringt, also von der Personalanforderung über die Organisation, also wo wird der eingesetzt, auf welcher Kostenstelle und so weiter. Zeiterfassung kommt dann mit dazu, dann entsprechendes Thema Abrechnung ist gerade in der Zeitarbeit ja ein Riesenthema, weil es mitunter wahnsinnig kompliziert werden kann, zu berechnen. Wir haben da ja ganz viele verschiedene Komponenten mit den Branchentarifzuschlägen, wo ich dann so eine Zeitachse noch mit drin habe, etc. Und das ist so auch einer unserer Schlüsselpunkte, wo wir dem Dienstleister im Endeffekt vorrechnen, was er dem Kunden in Rechnung stellen kann für den entsprechenden Zeitraum. Das wird natürlich im Vorfeld mit allen Parteien abgestimmt, dass das immer so passt. Und so fällt für den Kunde quasi diese Rechnungsprüfung tatsächlich so gut wie komplett weg. Und das ist im Prinzip die Anwendung dieses Ansatzes, den man aus anderen Bereichen schon kennt, auf die Personaldienstleistung, Zeitarbeitsbranche. Das wäre jetzt unter dem HR-VMS sozusagen zu verstehen. Also bezogen auf Personaldienstleistungen, eben das entsprechende Lieferantenmanagementsystem.
Ja. Ja, top. Also ich habe es auf jeden Fall verstanden. Also ich fand das sehr prägnant und auch die Beispiele. Ich glaube, daher kennt man das. Ich habe immer so ein bisschen ein Störgefühl, wenn man natürlich, klar, VMS oder dergleichen halt jetzt erstmal, du hattest ja Warenwirtschaft genannt und dann hat man immer Hinterkopf, aber hier siehst du HR und Warenwirtschaft und Mensch, kommen wir da hinterher wieder so eine falsche Richtung, wo es dann, wo wir nah an einem Shitstorm sind. und dann, ja, und das, aber anders, ich finde es halt das sehr, sehr gut erklärt, weil ich finde, anders kann man es auch vielleicht auch nicht unbedingt erklären, wenn man vielleicht auch einen Einkäufer oder eine Einkäuferin vor sich hat, weil das ist ja dann, weil es einfach bekannter ist. Selbstverständlich ist das eine Adaption daraus. Nichtsdestotrotz kann man natürlich human auch mit der Software umgehen, das ist richtig. Und das, was du, ja bitte, sorry, ich wollte jetzt...
Ach so, nee, es ist generell dieses, wir hängen ja immer so irgendwo zwischen den Stühlen HR und Einkauf, ganz generell mit dem Thema. Ja. Ne? Natürlich geht es um Personal, natürlich hat das HR-Aspekte, aber unterm Strich sind es eben auch Dienstleister, also Dienstleistungen, also im Einkäuferjargon Indirects, die eben eingekauft werden. Und genau. Das ist ja auch gar keine, in dem Sinne nichts Schlimmes, sondern es ist ja nur der Appell oder im Endeffekt so ein bisschen der Prozess, der dahin führt, dass sich eben auch wirklich beide gemeinschaftlich um das Thema mal kümmern und das ordnen und sortieren, weil ganz oft, wie gesagt, wenn nicht klar einer dafür zuständig ist, dann liegt es irgendwo ja, so in der Mitte rum und es kümmert sich niemand drum.
Niemand,
Und dann passieren einmal haben wir dann natürlich wirtschaftliche Aspekte für das Unternehmen. Das heißt, es wird an bestimmten Vereinbarungen vorbei eingekauft und so weiter und so fort. Plus, dass wir ja bei der Arbeitnehmerüberlassung nicht nur wirtschaftliche Risiken, sondern dann eben auch für den Entleiher gesetzliche beziehungsweise ja auf das AÜG bezogen seit 2017 Risiken haben mit Höchstüberlassungsdauer, generelle Risiken mit Subsidiärhaftung etc. pp. Also es schon auch Punkte gibt, warum ein Kundenunternehmen das sehr genau im Auge haben sollte, gerade wenn es um eine größere Zahl von externen MitarbeiterInnen geht.
Ja, definitiv. Ja, und wer sich an gewissen Begrifflichkeiten stört, ich meine, wir hatten ja schon mal eine Folge aufgenommen zum Wording, das ist auch für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Fußball. Also zum einen möchte ich das kurz erwähnen, weil du es gerade gesagt hast, wer da nicht viel zuständig ist beim Fußball, hat man immer so gesagt, oder sagt man vielleicht immer noch, hab du ihn, ich hab ihn sicher. Ja, oder nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und irgendwann läuft der Kullert dann der Ball an beiden vorbei und niemand hat was davon. Deswegen ist es definitiv wichtig, dass man Zuständigkeiten hat und diese auch identifiziert und das auch kommuniziert. Und zum anderen, ja, zum Thema Einkauf. Ich finde es halt auch da, vielleicht auch da eine Männerdomäne, aber sei es wie es ist, gutes Beispiel vielleicht auch da in der Fußballwelt. Da gibt es ja auch einen Transfermarkt und da werden auch Spieler gekauft. Ja, es werden sogar Spieler verlieren, ja, und da stört sich auch keiner dran. Ja, auch da wäre ja die Begrifflichkeit des Verleihens ja nicht richtig, weil so wie mir die Rechtsberatung ja immer wieder sagen, leihen kann man eigentlich nur Objekte.
Ja,
und verleihen. Ja. Und aber da stört sich ja auch kein Mensch dran.
Ja
und oder denke ich mal. Und deswegen muss man da auch mal ein bisschen aufpassen, vielleicht nicht zu sensibel sein. Und so, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, da vielleicht auch mal drüber nachdenken. Zeitarbeit, Personaldienst, also das kann man schon sehr seriös und auch sehr professionell betreuen. Und der Begriff Einkauf bezieht sich eher, wie hatte ich das jetzt auch vom Herrn Steinkönig beim Sebastian auch verstanden, um den Prozess und die Organisation dahinter.
Ja klar, also es geht um die Dienstleistung letztendlich, die von den Unternehmen, also es gehört ja dann auch die Organisation und alles mit dazu. Das ist der Punkt, worum es geht. Und letztendlich verändern wir da ja auch nichts an der Sache selbst, nämlich wir verändern nichts an der Tatsache, dass diese Dienstleistungen eingekauft werden, sondern wir machen sie transparent. Also wir machen auch tatsächlich die Personen dahinter, also auch dann, wenn man jetzt in die Richtung gehen will, die Menschen dahinter transparenter. Wir führen vor Augen, wie viele sind das denn? Ne? Wir haben ja auch sehr viel Kontakt mit Betriebsräten zum Beispiel, die das auch als sehr positiv empfinden, weil sie eben eine gewisse Transparenz erfahren und auch ja das ganze Entscheidungsgrundlagen bietet.
Ja.
Also es gibt da, wie gesagt, sowohl die HR-Aspekte als auch die Einkaufsaspekte und eben zusammengeführt aus diesen beiden Welten.
Ja, wir sind schon fast beim Thema, obwohl wir erstmal nur die Begrifflichkeiten besprechen wollen. Wir werden auch gleich auch den Begriff MSP, den du erwähnt hattest, auch nochmal erläutern, damit wir aber vielleicht noch ein Stück weit bei der, Anführungsstrichen, Agenda bleiben. Du hattest den Begriff ja Einkauf erwähnt und wir hatten vor einem Monat, ja, ich glaube ungefähr vor einem Monat, über die Procurement Summit 2021 eine Folge aufgenommen. Mhm. Und und ich meine, ihr wart da auch Aussteller, oder?
Genau, richtig. Jetzt gerade Ende September, 29. 30. waren die Messetage. Wir waren jetzt zum zweiten Mal tatsächlich dabei, schon letztes Jahr auch Corona-bedingt von Hamburg nach Hannover verlegt in die große Messehalle. Und dieses Jahr ebenfalls Corona-bedingt von Hamburg nach Berlin verlegt, in die Station heißt die Location. Ja, war ein sehr, sehr gutes Event. Also die Damen und Herren vom Procurement Summit geben sich da immer große Mühe ja, treffen da ganz gut den Zahn der Zeit, was so die Aufmachung angeht und das Netzwerken und so weiter. Ja, war für uns auch wieder sehr erfolgreich, kann man jetzt schon sagen. Ja, war vor Ort, hat sich schon gut angefühlt.
Klasse.
Interessant ist dann ja aber, was wird aus den Leads, wie man neudeutsch sagt, ja. Aber da können wir jetzt schon sagen, dass das super war. Wir avancieren zum Dauergast, sagen wir es mal so.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also, ich fand das auch alles, also ich bin immer noch sehr begeistert. Ich hatte bisher nicht die Chance, mal persönlich vorbeizuschauen. Das haben wir im Vorgespräch besprochen, warum das bisher nicht ging. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr so der Fall sein kann. Weil ich finde, was die beiden, die Geschäftsführer bzw. die Initiatoren da aufgebaut haben in der relativ kurzen Zeit, weil auch die Procurement Summit gibt es ja noch nicht so lange. Ja. Und was die für ein Netzwerk aufgebaut haben in der relativ kurzen Zeit, finde ich wirklich, wirklich grandios. Ich glaube, ihr seid da auch richtig aufgestellt, da vorbeizuschauen. Zielgruppe, ja, Einkauf, ja, das ist in dem Fall, das Thema betrifft euch ja gerade im Bereich der Personaldienste ja definitiv. Also da seid ihr wahrscheinlich auch die richtige Zielgruppe, beziehungsweise die Leute, die dort auch sind. Das war ja eine reine Präsenzveranstaltung oder war es eine Hybrid? War das eine Hybridveranstaltung?
Also es gab Live-Übertragungen im Stream von den Bühnen sozusagen. Ob das immer so ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, könnte ich mir aber auch vorstellen. Also weiß nicht, ob das jetzt irgendwas mit Hybridveranstaltungen zu tun hat, aber es war eine Präsenzveranstaltung, ja.
Ja, reine Präsenz. Ich meine mich auch daran zu erinnern, weil wir hatten vor kurzem eine Folge zur Zukunft Personal aufgenommen und das ist ja eine Hybridveranstaltung gewesen. Ja, wie hat sich das für dich angefühlt, jetzt nach Corona jetzt wieder auf einem Messestand zu stehen und mit Menschen zu kommunizieren?
Ja, war tatsächlich gut. gut auch mal wieder generell ein bisschen unterwegs zu sein und so weiter. Das hat ja alles total abgenommen. Und ich bin ein Riesenfan von diesem Face-to-Face und auch wenn wir die Software präsentieren, selbstverständlich gibt es erstmal keine zwingende Notwendigkeit, da vor Ort beim Kunde aufzuschlagen oder beim Interessent. Aber ich mag das einfach gerne, den Gegenüber zu sehen, sicher zu sein, dass sich alle auch die Zeit nehmen und nicht über solche Webmeetings. Man hört dann, wie jemand noch parallel tippt und du weißt genau, okay, der ist jetzt nicht so ganz bei der Sache. Oder ne, auch in dem Gesicht mal zu sehen, treffe ich gerade ein Thema, was ihn interessiert oder ne, sehe ich vielleicht, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so sein Punkt und dann kann ich das ein bisschen steuern und woanders drauf gehen. Das finde ich fehlt bei diesen ganzen Webmeetings ohne. Gut, das Technische hat sich jetzt so langsam flächendeckend auch eingependelt, aber das war gerade am Anfang, ne, bis man da mal dann so weit war und hören uns alle und so weiter. Deswegen war das jetzt richtig super, dass man da das mal wieder voll ausnutzen konnte da auch ein bisschen in die Gespräche gehen konnte, ein bisschen. Es geht ja letztendlich, eine Software kann so viel leisten, wie sie will, wenn du brauchst aber trotzdem das Vertrauen auch in die Projektmanager, in die Leute, die es umsetzen, in die Leute, die es ins Unternehmen bringen. Und das ist einfach eine Sache, die man im Idealfall recht schnell beim Gegenüber spürt. Für uns auch immer mit ein entscheidender Punkt, weshalb wir immer gerne auf Präsenz, auch beim Kunde vor Ort dann die Termine wahrnehmen, so wie es möglich oder gewünscht ist. Aber das war schon gut. Auch das, wie gesagt, das Netzwerken, das ist immer gut veranstaltet da, immer sehr locker, wo natürlich entsprechend mit eigenen Teststationen und 3G-Überprüfung und so weiter etc. alles eingehalten. Das war rundum gelungen, muss man sagen.
Toll. Ja, also ich hoffe, dass wir uns dann 22 dann halt auch da treffen und dann auch zumindest mal wieder anfänglich sehen bzw. hören.
Ja.
Das wäre schön. Vielleicht kann man da auch nochmal eine Folge zu machen. Mhm. Wie Wie habt ihr da auch, also ihr habt ja recht viel auch mit Personaldienstleistern zu tun. Ihr seid natürlich auch in der Branche gut vernetzt. Ihr habt vielleicht ja auf der Messe auch zu dem Thema gesprochen. Wie ist denn so aktuell deine Einschätzung zur Lage der Branche?
Ja, ich sag mal, so die offiziellen Zahlen hat zumindest der interessierte Zuhörer oder Zuhörerin sicherlich schon mal vernommen. Also, dass gerade 20 natürlich die Branche im Schnitt zurückgegangen ist. Das ist, denke ich, soweit bekannt. Es gibt aber trotzdem auch, wie immer, entsprechend Gewinner aus dieser Situation. Je nachdem, wie die Personaldienstleister auch kundenseitig, also sprich, was die Kundenbranchen angeht, aufgestellt sind oder in dem Fall dann waren. Also gerade wer überwiegend Chemie, Pharma, Lebensmittel, sowas bedient, hatte vielleicht sogar ein recht gutes Jahr 2020 oder zumindest nicht so starke Verluste wegzustecken wie vielleicht andere, die im Logistik- oder Automobilsektor ihren Schwerpunkt haben. Grundsätzlich glauben wir, es passiert ja auch viel am Markt gerade oder in den letzten Monaten. Es gab ja den einen oder anderen Zusammenschluss und so weiter und so fort. Also klar, es ist Bewegung, auch teils bei den Großen, wo wir Veränderungen spüren. Wir merken aber immer mehr, dass der Schritt von der klassischen Dienstleistung hin mehr zur Beratung beziehungsweise wirklich zu jemandem, der dir eine konzeptionelle Lösung auch bringt. Also es geht nicht mehr nur darum, eine Stelle rauszuhängen und zu gucken und zu hoffen, dass sich jemand bewirbt und wenn, dann schlage ich den dem Kunde vor, sondern dass ich mit der angespannten Situation auf dem Arbeitnehmermarkt tatsächlich mit einer Lösung an meinen Kunden herantreten kann. Also ne, und nicht immer diese Entschuldigung, naja, es gibt halt keine Leute. Und dann werden auf dem Papier vielleicht dann Preise angehoben, dass man höhere Löhne zahlen kann, dann findet man die Leute trotzdem nicht. Ja?
Komisch, ne?
Das heißt, also es gibt ja die Leute, die arbeiten im Zweifel halt irgendwo. Und
anders.
Ich muss halt dann eben als Dienstleister schauen, dass ich zum einen eine Attraktivität herstelle, dass ich mir mit meinem Kunde zusammen auch den mit ins Boot nehme, da dann wieder eher die HRs mit ins Boot nehmen und zu sagen, okay, das Grundkonzept ist von einem Zeitarbeitsunternehmen, dass ich heute anrufe und morgen 5 neue Leute vor der Tür habe und nächste Woche umgekehrt und dann 20 und dann wieder gar keinen. Funktioniert aber im Zweifel so nicht mehr. Und dann müssen wir uns halt auch im Zweifel gemeinsam mit den Kunden Lösungen überlegen, wie können wir das machen, wie können wir das aufstellen. Und dahin sehe ich das ganz stark gehen und ich denke, da wird sich in Zukunft so ein bisschen die Spreu vom Weizen nochmal trennen. Einfach, dass ich von dem Auftragsdienstleister, sage ich jetzt mal so, ich habe kein richtiges Wort dafür, aber der so rein nach Auftrag handelt, hin zum konzeptionellen Berater, der mir auch in einer schwierigen Lösung, in einer schwierigen Situation eine Lösung präsentiert. Wie gehe ich damit um? Ja, weil dieses, naja, es gibt halt keine, okay, und was machen wir jetzt?
Ja, also, ja genau. Das kann nicht die Lösung sein. Ja.
Genau, also da muss kommt immer stärker ein Beratungsaspekt rein. Genau dazu muss ich eben auch wissen, was ich machen kann, wie ich die Dinge spielen kann. Und genau.
Ach, vielen lieben Dank für die, auch wieder für diese Einschätzung. Ich weiß ja, wie es bei euch ist in manchen Projekten. Man fragt sich ja, wie sinnvoll ist immer das, was man macht? Ja, produziert man am Markt vorbei? Berät man am Markt vorbei? Weil manchmal ist man in seiner Bubble ja so ein bisschen eingefahren. Und das, was du mir jetzt gerade gesagt hast, bestärkt mich doch dann auch immer wieder in meinem Tun, dass das Beraten dann doch immer mehr im Fokus stehen sollte. Ja, und ich glaube, das ist auch die Zukunft, genauso wie ich das Thema VMS das ist jetzt nichts Neues, auch als die Zukunft sehe. Ich hoffe, wir können es irgendwann auch mal so etablieren, dass halt auch KMUs verstärkter damit arbeiten. Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung da ist, aber ich glaube, VMS ist ja bisher eher so ein Thema für etwas größere Unternehmen. Mein Ziel ist so ein bisschen halt auch, dass KMUs damit arbeiten können, weil ich glaube, da kann man halt auch die entsprechenden Synergieeffekte nutzen. Mhm. Und deswegen passt das, glaube ich, jetzt auch gerade ganz gut zur Einleitung oder Überleitung zu dem Thema Personaldienstleistung steuern.
Also ich sehe es tatsächlich gar nicht so zwingend abhängig von der Größe. Natürlich ist es ein Punkt, also wenn man jetzt hergeht und eine Entscheidung trifft, macht es Sinn, so ein System einzuführen, ist es klar ein Parameter. Wenn ich jetzt irgendwie nur 3 Leute im Einsatz habe, dann macht es sicherlich keinen Sinn. Oder man hat jetzt nicht die Notwendigkeit. Aber ich würde da jetzt gar nicht mal zwingend sagen, dass es Hunderte sein müssen, sondern vielleicht so ab 50, 60 so im Schnitt im laufenden Kräften, die man da gegebenenfalls auch von verschiedenen Dienstleistern dann im Einsatz hat, hängt dann ein bisschen davon ab, wie ich intern aufgestellt bin. Häufig ist es ja auch so, dass also dieses Zeitarbeitsthema, das kriegt irgendjemand im Unternehmen so, ja. so der erbt das so, ne? So zusätzlich mit auf den Tisch. Ne? Also man muss es halt auch ein bisschen ganzheitlich betrachten, wie sehr nervt das vielleicht diese Person, ne? Mache ich die damit unglücklich, weil sie eigentlich andere Aufgaben hat und so weiter und so fort. Und man muss sich eben auch mit diesem Thema auch bei 50 Leuten beschäftigen. Also habe ich genauso das Thema höchste Überlassungsdauer, genauso die rechtliche Situation, die Arbeitnehmerüberlassungsverträge und so weiter und so fort. Also wir tun uns ja schon schwer, hier intern das Ganze aktuell zu schulen und Leuten beizubringen, wenn hier auch mal neue Trainees von der Uni kommen und wir in der Situation sind, nochmal alles so zu erzählen, was in der Branche an Gesetzen und Regelungen gibt. Da gucken wir uns dann auch manchmal selber an und sagen, was ist das eigentlich für ein Wahnsinn, ja? Und wer soll das verstehen? Ja? Ja. So geht es ja dann auch den Leuten in den Kundenunternehmen, die sich vielleicht dann neu oder wie gesagt so zugeerbt mit diesem Thema beschäftigen müssen und am Ende aber auch in der Verantwortung sind. Also wenn dann wirklich mal was anbrennt, dann heißt es ja, warum habt ihr das nicht im Blick gehabt? Das heißt, das kann durchaus Sinn machen, was wichtig ist und beziehungsweise was wir immer sagen, wir versuchen oder wir sind mittlerweile sehr schnell in der Implementierung. Also es hängt natürlich auch davon ab, ob sowas Sinn macht oder nicht. Wenn ich dafür irgendwie ein Jahr Zeit brauche, bis das mal am Ende rund läuft, ist auch wieder so ein Aspekt. Ne? Also es muss schon, das muss schon schnell gehen und dazu muss man im Vorfeld die richtigen Fragen stellen können, um dem Kunde auch was abzunehmen. Ne? Auch hier wieder einfach nur zu sagen, ja, wie ist es denn bei euch? Das wäre die eine Variante, aber dann kann ich schon davon ausgehen, dass nicht alle Informationen, die für mich am Ende wichtig sind,
ja, dabei rüberkommen. Ja, in dem Fall sollte man vielleicht keine offenen Fragen stellen.
Ganz genau, so ist es. Ja. Ne? Sondern explizit, ne? Wie gesagt, wir wissen, wie das läuft, wir wissen, wie das in der Produktion läuft, was also die Dinge sind, die schief gehen, wir wissen, wie es beim Personaldienstleister läuft, was ist für den wichtig, wo zeigen wir dem seine Mehrwerte auf und so weiter und so fort. Und da dann, wenn man dezidiert diese Fragen durchgeht und wir genau wissen, was brauchen wir, was müssen wir wissen. Und das sind ja aber alles Dinge, die gegeben sind, also die man muss sich jetzt nicht als Unternehmen neu ausdenken, wie heißt denn eine Kostenstelle oder wie sind die Laufregeln zu einer Zeiterfassungsuhr oder sonst was. Ne? Aber wenn wir das wissen, dann können wir wirklich sehr schnell zumindest das Standardpaket zur Verfügung stellen oder das auch stufenweise wachsen lassen, also dass man klein anfängt und das dann eben ja modular immer größer werden lässt vom Funktionsumfang her. Und das ist, glaube ich, so mit entscheidender Punkt bei der Entscheidung, ob ich so ein System einführe. Und ja, ganz klar, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Kollegen von HTS, von Haste Talent Solutions, mit denen wir auch immer mal wieder im Gespräch sind, die haben jetzt gerade auch so eine Prozesszeitanalyse rausgebracht. Ist auch ein ganz guter Punkt, dass man sich einfach logisch mal anguckt, wie viel Zeit brauche ich eigentlich, um diesen ganzen, ich sag's jetzt mal, Kram zu administrieren, ja. Und das ist auch so ein Punkt, wo wir auf der Messe zum Beispiel auch ansprechen wollten. Also da sitzen dann ja Konzern, Einkaufsleiter, ne, also CPOs und oder auch Einkäufer, die für ganz andere Warengruppen zuständig sind. Und da war so der Appell, gerade so an die leitenden Einkäufer, geht mal in eure Unternehmen und guckt euch mal dieses Thema an. Ja? Fragt mal, wie das im Moment läuft und schaut euch mal an, wie viel Zeit da drauf geht, wie viel Papier ist da tatsächlich vielleicht noch im Einsatz. Sich das einfach mal anschauen und da wirklich mal analysieren, wie viel Zeit ich dafür die einzelnen Schritte so brauche. Und dann kann es eben sein, dann kommt es eben häufig vor, dass man dann feststellt, okay, hier müssen wir irgendwas verändern, jetzt mal unabhängig von den rechtlichen Themen oder Risiken, weil hier wirklich irgendwie zwei Leute Vollzeit sitzen und irgendwie gefühlt nichts anderes machen und es dann trotzdem nur Plausibilitätsprüfungen sind, wenn überhaupt. Ja. Genau, das ist so ein bisschen der generelle Appell, dass wir sagen, schaut euch das mal an, wie das bei euch läuft
Ja, das kann ich auch da nur doppelt unterstreichen. Also unser Unternehmen gibt es jetzt seit 2017 und wir haben bestimmt mehrere 100 Überlassungen betreut. Und in der Zeit haben wir noch nicht einen einzigen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag über diverse Dienstleister erhalten, den wir hätten so durchgehen lassen können. Ja, ja. Und wir reden halt jetzt, also ich will auch gar nicht in zu sehr ins Detail gehen, aber wir reden halt von allen Dienstleistern, die man so kennt.
Ja.
Und teilweise nicht nur bei immer Neukunden. Ja, also das heißt auch Folgeaufträge.
Ja. Ja,
vielleicht sogar in der gleichen Abteilung, vielleicht sogar eine Ersatzposition, ja. Und dann denke ich mir manchmal, und dann frage ich die Disponenten, die Disponentin oder die Kundenverantwortlichen dann entsprechend, wie das sein kann. Jetzt gar nicht böse gemeint, sondern einfach nur, dass ich das verstehe, ja, den Prozess verstehe, warum das so schwierig zu sein scheint, ja. Und da höre ich immer, wieso, der Kunde unterschreibt das doch immer. Sie sind der Erste und sind der Einzige, der das anspricht. Ja, wahrscheinlich spreche ich mal mit Leuten, die mit euch jetzt nicht arbeiten gerade. Aber da denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Und dann ist es genau das, was du gerade sagst. Weil der Personaler, die Personalerin, vielleicht der Einkäufer, die Einkäuferin, aber ich denke mal, in dem Fall wird das wahrscheinlich dann die Personalabteilung dann übernehmen, je nachdem. Im schlimmsten Fall ja sogar die Fachabteilung. Das täte mir ja wirklich total leid. Die bekommen dann halt die Unterlagen, der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag. Ist ja auch so recht nicht einfach unbedingt zu lesen, auch wenn der halt schon, dass man sich kurz fassen kann. Definitiv, du hast jetzt schon Branchenzuschläge, Höchstüberlassungsthemen, Equal Pay und weiß ich nicht alles schon angesprochen. Ganz abgesehen von irgendwelchen AÜG-Änderungen zum Thema Konkretisierung und der Konkretisierungspflicht.
Ja.
Und da sagt doch der Adressat des Schreibens einfach, okay, der Name passt, das Datum passt, Verrechnungspreis passt, ich unterschreibe.
Ja,
ja, da passieren auch die wenigsten Fehler, auch obwohl da auch schon Fehler passiert sind, ja. Aber darüber hinaus, sich die Zeit zu nehmen, das zu lesen, und das kann ja hinten raus ja wirklich teuer werden, wenn ich gewisse Dinge da nicht beachte und hinterher steht, sagt der Dienstleister, ja, Moment, da haben wir doch im Vertrag stehen.
Absolut.
Und sich, ja, und wir reden jetzt hier, das ist jetzt nur ein einziger Vertrag für einen einzigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vielleicht. Und du hast ja gerade gesagt, es macht vielleicht Sinn, so ein Tool vielleicht bei ab 50. Das heißt, ich habe 50 dieser Verträge. Wenn ich einen Rahmenvertrag habe, muss ich ja trotzdem vielleicht eine Konkretisierung bekommen oder ähnlichem. Das heißt, ich habe trotzdem die Dokumente.
Ja.
Ja, und die muss ich prüfen. Und da muss ich ja im Grunde schon jemand für einstellen, der sich nur allein vielleicht darum kümmert, um es sorgfältig zu machen.
So ist es. Also selbst wenn man voraussetzen könnte, dass von allen Dienstleistern, die Verträge inhaltlich in Ordnung sind, habe ich immer noch beispielsweise von 3, 4 oder 5 verschiedenen Dienstleistern erstmal unterschiedlich aufgebaute Verträge. Das heißt, beim einen steht die Info an der einen Stelle, beim anderen an der anderen Stelle und so weiter. Das heißt, alleine das habe ich schon mal und muss das entsprechend prüfen. Und genau wie du sagst, ich muss eben jemand haben, der das prüft, der weiß, worum es geht. Ich hatte, wir hatten hier im Rahmen des Procurement Summit so einen 10-Minuten-Pitch auf der Masterclass-Bühne und da habe ich auch genau solche Sachen zum Thema gemacht und hatte da auch wirklich physisch so 3 fette Papierpacken dabei, mit denen ich quasi so symbolisch auf der Bühne um mich geworfen habe und gesagt habe, weil es sind ja noch ganz andere Sachen, nicht nur die AUVs, die einfach unterschrieben werden, sondern wenn wir wirklich jetzt mal auf den Status gehen, und den gibt es tatsächlich noch, und zwar nicht selten, dass für die Zeiterfassung papierhafte Zeitnachweise geführt werden. Und da haben wir das tatsächlich schon erlebt, als wir gerade implementiert haben und zum Kunde reingekommen sind. Die Praxis ist, die Zeitarbeitskräfte, die schreiben sich diese Zettel wochenweise vor. Ja?
Mhm.
Früh, spät, Nacht, was auch immer. Ja? Bereiten die vor und dann legen die, ne, da schreiben die auch für nächste Woche schon drauf, dass sie 7,5 Stunden gearbeitet haben. gearbeitet haben werden. Ja?
Werden, haben werden.
Genau.
Und auch sollen.
Genau. Und am Ende des Tages geben die diese vorgeschriebenen Zettel irgendeinem Schichtführer und der zeichnet die ab. So, ne? Der kriegt dann von 50 Leuten oder 20 Leuten in seiner Abteilung, kriegt er jede Woche diese Zettel, ja. Ne? Und dann unterschreibt er die. Und dann haben wir das schon erlebt, dass da Zettel unterschrieben wurden, obwohl an dem Tag das Werk wegen dem Feiertag geschlossen hatte.
Ja, ja, der Mitarbeiter schlecht abgemeldet wurde.
Ja, ne? Und dann gehen diese Zettel aber unterschrieben. Das ist ja im Prinzip ja. Der Leistungsnachweis oder der, ja, der unterschrieben an den Dienstleister geht und der das im Zweifel abrechnet, obwohl da überhaupt niemand da war.
Ja.
Also das sind sehr skurrile Sachen und das sind nur die ganz, 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 das ist jetzt natürlich ein sehr prägnantes Beispiel, aber was da so alles im Verborgenen oder Kleinen irgendwie läuft, und da sind wir jetzt noch gar nicht bei den Rechnungen, die dann am Ende auch noch geprüft werden müssen, wo dann wirklich, also immer irgendwas auffällt. Gar nicht mal absichtlich.
Leider, ja.
Auch vom Dienst.
Nein, ach,
es ist null Absicht.
Mir tut das auch teilweise leid, wenn ich da kurz auch noch dazwischengrätschen darf. Mir tut es auch wirklich auch manchmal wirklich leid, aber wir fragen halt auch nach, weil wir das verbessern wollen. Wir fragen nach, warum ist das so?
Genau.
Ja, und wir haben jetzt die Woche noch unsere Stellenbeschreibung verändert. Haben da auch nochmal versucht, nochmal den Fokus halt drauf, weil unser Ziel ist zum Beispiel, die Stellenbeschreibung, die wir vom Kunden bekommen, so den Dienstleistern zur Verfügung zu stellen, dass sie quasi daraus einen Vertrag erstellen könnten, unabhängig davon, dass sie noch Personal suchen müssten, aber dass wir die Prozesse so vereinfachen.
Ja.
Und trotzdem klappt es nicht.
Mhm.
Und dann habe ich manchmal das Gefühl, okay, vielleicht liegt es auch da, du hattest ja ganz am Anfang das Thema Kommunikation angesprochen, dass man da vielleicht auch einfach teilweise aneinander vorbei kommuniziert, insofern, dass man ja eigentlich mit Vertrieblern arbeitet, ja, die wiederum vielleicht mit Recruitern arbeiten. Ja, und der Vertriebler, um ehrlich zu sein, der interessiert wahrscheinlich die Zeile 3 in der Stellenbeschreibung schon gar nicht mehr, weil da geht es um Vertragsdetails, der will einfach nur wissen, was er suchen soll,
ja
oder andersrum. Und da ist es, glaube ich, dann wirklich teilweise schwierig, da tut man dem Dienstleister halt auch manchmal halt auch nicht unbedingt den Gefallen, aber für den Kunden ist es natürlich auch unsäglich, dann halt falsche Rechnungen zu bekommen. Das ist ja dann auch wieder, hat ja auch wieder was mit Arbeitszeit zu tun. Das hast du ja auch gerade erwähnt, die Zeitnachweise zu prüfen, zu gucken, war der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin überhaupt vor Ort. Warum muss ich jetzt auch mal Branchenzuschläge zahlen? Was ist das denn überhaupt? Ja, dann fängt man da wieder an. Hat vielleicht auch gerade im ersten Step, das lesen wir halt auch häufig, im Vertrag steht das dann oftmals ja gar nicht. Und auf einmal, so nach 6 Wochen, kostet der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auf einmal ohne Deckelung vielleicht 15% mehr, plus vielleicht noch, wenn man den Deckungsbeitragspusher nimmt, hat man vielleicht noch auf die Zulagen noch den normalen Faktor genommen und vielleicht nicht einen anderen Faktor und wundert sich, dass der Mitarbeiter noch teurer geworden ist.
Ja.
Also ich will jetzt auch gar keinen Fass aufmachen, nur für vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht nicht unbedingt aus der Branche kommen, da steckt ganz viel dahinter und da muss man sich halt auch einmal die Gedanken zum Prozess machen, dann halt auch vielleicht zur Branchen, die Branchendetails wissen. Und da ist halt dann die Frage, make or buy. Will ich da das selber kennen und muss ich da meine Mitarbeiter schulen? Zum Teil ja. Oder nutze ich da vielleicht nicht lieber eine Software, die vieles schon standardisiert mitbringt, sodass ich halt auch rechtssicher, und das vergessen ja auch viele, du hast Subsidiärhaftung erwähnt, ja, die ganzen Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Wir kommen gerade aus einer Krise und wir wissen ja gar nicht, wie viele Personaldienstleister sind schon im Grunde schon insolvent.
Ja,
und den Mitarbeiter, davon habe ich jetzt Mitarbeiter im Einsatz. Subsidiärhaftung bedeutet, wenn halt was passiert, habe ich auf einmal einen Festangestellten oder eine Festangestellte mehr, die ich vorher nicht eingeplant hatte oder den.
Auch im Zweifel für welche, die nicht mehr da sind, ne? die ausstehenden Versicherungs-, Sozialversicherungsbeiträge etc. Und auch dieses Thema, auch da kommt so ein bisschen ein bisschen unter der Oberfläche auch nochmal das Fachwissen. Ja? Natürlich gibt es auch Systeme, die regelmäßig die Unbedenklichkeitsbescheinigungen abfordern. Aber wenn es richtig blöd läuft, dann nützt mir das auch nichts, weil es kann natürlich sein, dass der fürs letzte Quartal die Versicherungsbeiträge noch bezahlt hat und dann in Insolvenz gekommen ist.
Ja?
Also da gibt es auch nochmal andere Faktoren, die man da abprüfen kann oder wo man sich ganz im Vorfeld überlegt, mit wem arbeite ich denn zusammen? Und das ist ja genau der Punkt, dass ich überhaupt die Entscheidung habe, zumindest an zentraler Stelle wie in einem Einkauf oder HR, weil es läuft ja dann doch ganz viel, selbst wenn ich habe hier 5 Rahmenvertragspartner und wir hatten es jetzt schon über den Vertrieb von den Personaldienstleistern, ne, der richtet sich natürlich an im erster Linie den Weg des geringsten Widerstands, nämlich an den operativen Bedarfsträger, ja, bei dem es brennt, der jemanden braucht, der hat ja seine Produktion, und dann sagst du, ich habe hier den Richtigen und es ist vielleicht der Richtige, und dann sagt er, ja, komm, los geht's, ja, und dann taucht irgendwo beim Einkauf oder in der Buchhaltung eine Rechnung auf von der Firma, die noch gar nicht im System irgendwie erfasst ist, ja. Und dann haben eben all diese Prüfungen im Vorfeld nicht stattgefunden, ja, auch da alleine das Signal als Unternehmen, dass wir eine Software für diesen Prozess einführen, ist schon nochmal was anderes, weil ich mich dann als Operativer explizit gegen den Prozess entscheiden müsste, ja, weil ich, also ich weiß, dass es einen gibt und ich entscheide, handle jetzt explizit davon abseits. Das ist schon nochmal eine andere Nummer, als wenn der Prozess gar nicht so richtig definiert ist und naja, wenn die da oben mir nicht sagen, wie ich es machen soll, dann mache ich es halt selber. Das sind auch nochmal zwei verschiedene Situationen. Das heißt, alleine so ein System oder so ein Prozess einzuführen hat schon eine Wirkung, die dieses, ja, wenn wir im Jargon bleiben, dieses Maverick-Buying dann ein bisschen oder generell verhindern. Und genau, plus eben die ganzen administrativen Sachen, die dann automatisiert. Es gibt ja auch Systeme, da, klar, da werden dann Rechnungen online hochgeladen. Das ist schon mal ganz gut. Aber die hat dann trotzdem noch der Dienstleister geschrieben. Also ich muss die trotzdem noch kontrollieren. Oder ein System, wo dann online ein Höchstüberlassungsdatum erfasst wird, ist auch schon mal ganz okay, aber es hat dann trotzdem der Dienstleister berechnet und achtet der auf die Unterbrechungen und wie macht er das überhaupt? Also muss ich mich als Kunde ja im Prinzip auch wieder drauf verlassen, was nicht heißen soll, dass man nicht gute Partner haben kann, auf die man sich auch im Zweifel verlassen kann, aber ja, auf gewisser Ebene und im gewissen Umfang würden Business-Entscheider sich auch nicht auf Vertrauen berufen im Endeffekt, sondern das im Zweifel, das eben selbst in die Hand nehmen. Und genauso ist es hier auch. Ja, alleine, wie gesagt, das Thema Rechnungsprüfung, wir haben schon Rechnungen von Dienstleistern gesehen. Normal hast du ja, kennst du auch, dieses Ding, ne? Normalstunden, Schichtstunden, Nachtstunden, Überstunden und so weiter. Und der Dienstleister hat das sogar noch so gemacht, dass der gar nicht mal den Stundentitel dahingeschrieben hat, sondern immer nur die Stundenzahl und den Betrag und da so eine kleine in Schriftgröße 3 so eine Hochziffer dran gemacht hat. 35, ne? Ja. Nächste Zahl 36. Und unten auf der DIN A4-Seite war eine Legende.
Oh mein Gott.
Und die 35 sind dann für Nachtstunden.
Ja.
Und die, also,
oh mein Gott.
Ne, das ist schon das.
Ja, ich meine, er wird es ja auch gemacht haben, weil es wahrscheinlich für ihn in irgendeinem Prozess Sinn gemacht hat, aber komplett weg vom Adressat oder für den Adressaten gedacht, ja. Und das ist halt auch so eine Sache. Man kann natürlich halt auch, man muss natürlich auch da schauen, dass man Prozesse auch da nicht übertreibt. Und, ja. Und ich finde das halt auch gut, dass, was du ja auch gesagt hast, dass man da mit dem Kunden spricht. Ja, weil man kennt es ja aus der IT, Shit in, Shit out. Das ist ja auch ganz wichtig und halt, dass der Kunde auch das bekommt, was er auch braucht. Ja, du hattest ja erwähnt, man kann ja auch vielleicht mit Basic-Tools erstmal starten und dann schauen, was kann man auf der Zeitachse noch nachjustieren. Man kann bestimmt auch bei euch auch noch viele Sachen customizen. Mhm. Und das sollte man auch, also ich kann nur jedem Unternehmen empfehlen. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, wenn es auch schon, ich würde sogar unter 50, würde ich sogar gehen, ja, aber das wäre auch noch eine andere Folge. Ich merke schon, da können wir wahrscheinlich über ganz andere Dinge noch reden. Ja. Also grundsätzlich, wenn man viel Arbeit, also wenn die Notwendigkeit von Personaldienstleistung da ist, und die ist, finde ich, in den meisten Unternehmen da, ja, und man merkt selber, man hat viel Arbeit mit diesem Thema, ja, dann sollte man zum einen Folgendes machen, vielleicht schon mal jemanden wie euch schon mal kontaktieren.
Ja.
Gerne auch uns, aber gerne auch euch. Ich meine, wir arbeiten ja nicht gegeneinander, sondern würden ja auch miteinander arbeiten. Das kommt ja auch noch als schönes Detail vielleicht hinzu.
Muss in der Branche generell viel mehr, ne?
Ach, das Thema Kooperation, hör bloß auf. Ja. Also, auch da, ich meine, wie viele Folgen würden wir da auch da schon wieder? Wir könnten mal eine Folge zum Thema Kooperation machen. Das ist doch vielleicht viel sinnvoller, ist, miteinander zu arbeiten als gegeneinander. Das ist aber auch ein gesellschaftliches Thema. Da würden wir auch da ein neues Fass aufmachen. Ja. Das heißt also, wenn ich im Unternehmen feststelle, Personaldienstleistung ist hier ein Thema, ich würde es gerne noch mehr nutzen, aber wenn ich das mache, müsste ich hier 10 Leute einstellen. Ja. wäre es bestimmt ratsam, auch mal sich halt euch auseinanderzusetzen. Und wenn ich das möchte, wie kann ich zu dir und deinen Kollegen Kontakt aufnehmen?
Also klar, man findet uns natürlich im Netz unter www.deinelfa.de. Da finde ich ja zum einen natürlich schon mal ganz viele Infos, auch Fragen, die schon mal so in den Raum geworfen werden, die man sich dann als Unternehmen einfach mal so für sich selbst stellen kann, so als ersten Anstoß quasi, ne, um sich da mal reinzudenken. Ja, man meldet sich einfach bei uns. Was wir immer kostenfrei anbieten, ist im Endeffekt so eine Art Erstberatung, also wo wir uns wirklich auch dann zusammen hinsetzen und sagen, erzähl uns mal, wie es läuft. Und wir sagen dir einfach mal, es gibt natürlich erprobte Lösungswege, Use Cases, wie man sagt, ja, ganz klar. Und viele davon werden auch einigermaßen universell anwendbar sein, auch wenn in jedem Unternehmen die Prozesse auch natürlich einen individuellen Charakter haben. Aber ja, gewisse Dinge braucht man das Rad nicht neu erfinden. Und wir bringen natürlich da das komplette Know-how aus allen Projekten, die wir schon hatten und haben, bringen wir natürlich mit und können dann natürlich recht schnell sagen, ah, okay, das könnten wir hier adaptieren, das macht Sinn, ähnliche Voraussetzungen, ähnliche Situationen und so weiter. Das heißt, durch unsere Erfahrung bringen wir nicht nur das Software-Thema mit, sondern immer, und zwar bei allem, und zwar auch ohne, dass das jetzt irgendwie extra als Consulting gebucht ist, sondern es passiert halt einfach. Wir bringen immer mit, dass wir die Sachen ganzheitlich sehen und dass wir sehen oder dass wir versuchen, das zu optimieren und dass wir versuchen, das wirklich alles auf eine Plattform zu bringen. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich beim Kunde, wo vielleicht die Software schon ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr läuft und ich erfahre irgendwie durch Zufall, ach ja, das und das haben wir hier noch in unserer separaten Excel-Tabelle. So, das ist der Dolchstoß. Ja. Wenn ich sowas höre, dann sage ich, Moment, was für eine Excel-Tabelle? Was steht da drin? Kann ich die mal sehen? Ja? Und wieso sagt uns, ne, wieso sprecht ihr das nicht an? Ja? Also das ist wirklich so das größte Anliegen, dass man sagt, wenn wir es jetzt machen, dann machen wir es auch richtig und dann erzählt uns doch, was habt ihr denn in der Liste? Welche Info, wer braucht die denn? Ja, warum schickt ihr die durch die Gegend? Lass uns das doch über das System machen, ist überhaupt kein Problem. Auch das Stichwort Customizing vorher, wie gesagt, wir haben die Entwickler hier im Haus. Wir sind da auch, wenn das mal ein kostenpflichtiges Customizing wäre, wie riesige Softwarehäuser oder sonst was, wo das gleich irgendwie in riesige Summen mündet. Wir können auch sehr viele Entscheidungen hier oder eigentlich alle Entscheidungen unabhängig treffen. Wir sind niemandem was schuldig. Wir haben eine 100%ige Eigenkapitalquote. Wir sind da, wie gesagt, in unseren Entscheidungen sehr selbstständig, wie langfristig oder mittelfristig wir die anlegen. Das heißt, ich kann auch heute entscheiden, die Idee oder die Anforderungen, die ein Kunde hier hat, die wir zwar vielleicht neu programmieren müssten, die kann in Zukunft aber auch generell uns bereichern, unsere Software bereichern, und deswegen machen wir das jetzt einfach so. Ja, dann ist das ein Entwicklungspartner, dann testen wir das mit dem Kunde, bringen das neu raus so haben alle was davon. Ja, also er hat einen maßgeschneiderten Prozess, wir haben was dazugelernt wunderbar. Also da,
und vielleicht ein Neukunde partizipiert davon. Und
ja, absolut, Bestandskunden. Genau, ja, ganz klar. Also so Funktionen werden natürlich dann immer über alle Kunden ausgerollt oder zumindest mal angeboten, ja. So arbeitet man sich da entlang. Und wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass für jede Programmierstunde, dass die uns externe Kosten verursacht, die wir dann irgendwo wieder verrechnen müssten und so weiter. Da sind wir schon ein bisschen flexibler. Da bin ich auch sehr froh, dass wir das wirklich hier in der eigenen Hand haben und entscheiden können und auch den Rücken haben, sozusagen das entscheiden zu können oder das auch so zu machen.
Ja, perfekt. Also, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, wenn Sie Zeit einsparen wollen bei der Prüfung, ja, der Freigabe oder der Korrekturen von Arbeitnehmerleistungsverträgen zum Beispiel oder der entsprechenden Rechnung oder ganz viele andere Dinge, die zu dem Prozess gehören, dann melden Sie sich doch gerne bei Sebastian Steinkönig und seinen Kollegen von 11AHRVMS. Selbstverständlich, wir sind ein werbefreier Podcast. Es gibt auch noch ganz, ganz andere Tools, die das gegebenenfalls auch können. Aber in dem Fall, wenn das für Sie interessant ist, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, Thema Personaldienstleistungen, Steuern, ich würde schon fast sagen, ja, effizient und richtig steuern.
Ja,
genau. Einfach mal melden. Und wir haben den Begriff MSP noch nicht erklärt. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir werden diesen Begriff werden wir in den Shownotes noch mit erklären. Mhm. Klicken Sie da gerne mal mit drauf, dass wir das Thema auch, das haben wir schon in der vorangegangenen Folge auch schon erörtert. Passt jetzt hier zum Abschluss nicht mehr ganz rein, um das jetzt doch auch aufzumachen. Lieber Sebastian, vielen lieben Dank für deine Eindrücke zu eurer Software, zu den Neuigkeiten beziehungsweise zu Informationen zur Branche. Bleibt gesund, liebe Grüße ans Team und hoffentlich bis spätestens nächstes Jahr zur Procurement Summit 2022.
Ja, allerspätestens. Ja.
Allerspätestens.
Vielen Dank auch für die Einladung, fürs nette Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja. War ja für mich Podcast-Premiere sozusagen. Also von daher,
wunderbar. Wie ein Profi hast du das gemacht.
Super.
Alles Liebe, alles Gute.
Danke, bis dann. Tschüss.
Ciao.